Gut. Sandra, ich weiß jetzt nicht genau, wie es weitergeht. Soll ich das hier einfach anlassen? Gut. Okay. Und dann begrüße ich unseren nächsten Referenten, nämlich Dr. Daniel Habit, der schon hier links am Raum sitzt. Daniel Habit wird zu Nutzungskonflikten und mit dem schönen Titel sprechen, wem gehört der Berg eigentlich? Das fragen wir uns alle ja schon sehr lange und da wird es jetzt die Lösung geben. Daniel Habit ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für empirische Kulturwissenschaft und europäische Ethnologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und er hat sich umfangreich beschäftigt schon mit dem Thema Natur, Kulturrelationen, Stadt- und Raumforschung und auch Vorstellungen vom guten Leben. Wir kennen uns schon etwas länger, weil nämlich Daniel Habit am letzten Projekt 150 Jahre Deutscher Alpenverein, die Berge und wir, ganz umfangreich mitgearbeitet hat mit einem Seminar Studierende und unter anderem auch den Beitrag geschrieben hat, Alpine Urbanitäten zur Ausweitung der Berge und des Bergsports in den städtischen Raum, wo ja ein bisschen was von diesen Arbeiten, glaube ich, auch in deine Arbeit jetzt oder in deinen Vortrag jetzt mit einfließt. Ja, ich begrüße dich ganz herzlich und ja.
Vielen Dank. Vielen Dank. Das mit der Folie funktioniert auf Zuruf auch, oder? Lieber auf Zuruf. Sehr gerne. Ja, vielen Dank, liebe Friederike, vielen Dank für die einführenden Worte und auch von meiner Seite der Dank für die Organisation einer Tagung in sehr seltsamen Zeiten. Ihnen auch vielen Dank allen für das Kommen und für das Interesse an diesem Symposium. Was gefühlt für mich auch so ein bisschen zweischneidig daherkommt. Einerseits hat man diese ganzen Hygienevorschriften und ich hoffe auch, sie alle nie wieder so mal sehen zu müssen, mit Masken tragen in so einem Raum, mit Abstand und so weiter. Und all diesen ja seltsamen Regularien, die sich auch täglich irgendwie ändern. Andererseits führt immer so ein Symposium oder mir zumindest auch sehr schmerzhaft vor Augen, was einem eigentlich das letzte halbe, dreiviertel Jahr wirklich irgendwie auch gefehlt hat. Einfach auch so was, der direkte, nicht nur wissenschaftlich, aber gerade auch wissenschaftlicher Austausch, eben gerade auch ohne irgendeines der diversen elektronischen Tools, die wir kennenlernen durften oder mussten. Und so leidlich gut die auch immer funktionieren und auch manchmal vielleicht sogar neue Möglichkeiten einer Vernetzung und so weiter bieten, sie ersetzen in meinen Augen halt dann doch nicht sowas wie eine Face-to-Face-Kommunikation in einem Raum. Es kann natürlich auch sein, dass da einfach der alte weiße Mann über 35 dann aus mir herausspricht. Vielleicht kennen Sie alle noch Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams, der konstatiert, dass eben mit der Technologiefeindlichkeit und alle Neuerungen, die bis zum 35. Lebensjahr in unser Leben treten, nehmen wir begeistert mit. Ab 35 sind sie einfach ganz gravierende Störungen der natürlichen Ordnung des Lebens. Und so kommt es mir dann doch auch vor, muss ich sagen. Jetzt steckt aber gerade in diesen ganzen seltsamen Zeiten, die wir durchmachen, gerade für KulturwissenschaftlerInnen natürlich auch ein Bündel an intellektuellen Herausforderungen. Solange man allerdings zwischen Kinderbetreuung, Homeschooling und Homeoffice natürlich dafür irgendwie Zeit findet. Feste Ordnungen sind plötzlich nicht mehr so alternativlos. Fake News und Verschwörungsnarrative müssen wissensanthropologisch eingeordnet bzw. aber auch manchmal verurteilt werden. Neue Alltagslogiken und Moralvorstellungen müssen ausgehandelt werden. Und letztlich stellt Corona einfach auch als kulturelles Totalphänomen täglich neue Fragen auf verschiedenen Ebenen. Stichwort Beherbergungsverbot, was mir auch ein neuer Begriff war die letzten Wochen, was aber wahrscheinlich die Organisation einer Tagung nicht unbedingt leichter macht. Und jetzt sind wir damit auch schon eigentlich beim Thema, um das es mir so gehen wird, denn erstmal geht es mir auch um ganz eine simple Frage, die ich Ihnen stellen möchte. Die Pointe kann ich gerne von wegnehmen, ich werde sie Ihnen nicht beantworten, sondern die Frage wird auch danach weiter im Raum herumwabern, aber vielleicht ein bisschen illustrierter daherkommen. Mein Ziel ist es auch gar nicht als Kulturwissenschaftler, diese Frage zu beantworten. Vielmehr geht es mir darum, einige Felder zu streifen, in denen man mal diese Frage illustrieren kann und vielleicht im Idealfall natürlich zu einer Diskussion anregen kann. Seit einem schicksalhaften Telefonat mit Friederike Kaiser vor mittlerweile 4 Jahren, habe ich festgestellt, die nächste Folie bitte, hat sich für mich eine sehr produktive Zusammenarbeit bzw. ein Zusammendenken dürfen über den Alpenraum, das Alpine, den Deutschen Alpenverein im Großen wie im Kleinen ergeben. Für das ich einerseits sehr dankbar bin, das mich aber auch andererseits immer wieder an meine Vorstellungsgrenzen als Ethnologe bringt. Als im Münchner Umland aufgewachsener und nie wirklich weggezogener Mensch waren die Berge im Süden halt immer da. Als Natur und Freiraum zum Austoben, zur sportlichen Betätigung, zur Kontemplation, als touristisches Ziel. Wobei sich da in München schon auch immer die Frage stellt, ob wir jetzt am Tegernsee alle schon Touristen sind oder ob das noch zum erweiterten Einzugsgebiet eigentlich gehört und sozusagen gutes Münchner Recht ist, am Wochenende nach Tegernsee ins Bräustüber zu fahren. Tegernseher sehen das wahrscheinlich gerade anders, aber das ist ja auch ein eigenes Thema. Genau an solchen Fragen möchte ich Sie jetzt abholen und Sie auf eine bzw. meine kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Alpenraum mitnehmen. Denn wie es nun mal so ist, sobald man anfängt, sich mit einem Thema näher zu beschäftigen, desto diskursiver, diverser und ungreifbarer scheint es zu werden. An eben ein paar Beispielen möchte ich Ihnen erörtern, was ich mit der Frage, wem gehört der Berg, eigentlich meine. Die nächste Folie bitte. Letztlich ist das eine in diesen Räumen schon immer verhandelte Frage. Der alpine Knigge, den Karl Arnold und Ferdinand Friedensburg in den 10 Geboten des Bergsteigers 1907 formulierten, die Tölzer Richtlinie von 1923, der Erschließungsstopp für den bayerischen Alpenraum 1958, dessen Ausweitung auf den österreichischen Alpenraum 1977, all diese Regularien produzierten neben vielen anderen Hüttenordnungen und den Satzungen der einzelnen Sektionen seit den Anfängen des DAVs Wissensbestände über das richtige Verhalten am Berg, richtig in Anführungszeichen natürlich, beziehungsweise über die bergsteigerischen Bedürfnisse. Einerseits lassen sich diese programmatischen Ausrichtungen als Zeugnisse ihrer Zeit lesen, wie etwa auch die ursprüngliche Debatte um die Abspaltung des DAVs vom ÖAVs. Andererseits beinhalten sie aber nicht zuletzt auch immer moralische Setzungen und konfligierende Vorstellungen über das richtige Verhalten, die richtige Ausrüstung, die richtige Nutzung des alpinen Raums. Die nächste Folie bitte. Und auch heutzutage sind diese Themen und Debatten mehr denn je aktuell, wie sie etwa zuletzt bei der Diskussion um den Ausbau der Tölzer Hütte sichtbar wurden. In aller Kürze ging es bei dieser recht aktuellen Debatte um die immerwährende Diskrepanz zwischen Umweltschutz und Komfortwünschen, die sich letztlich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Alpenvereins zieht. Welche Form der Beherbergung sollen die Hütten bieten? Welches kulinarische Angebot? Für wie viele BergsteigerInnen? Zu welchem Preis? Bis hin zu neueren Debatten über Datenübertragungsraten des Hütten-WLANs, den Steckdosen für die mobilen Endgeräte, den Ladestationen für E-Bikes und, wie im Falle der Tölzer Hütte, die vertretbare Zahl der erforderlichen Hubschrauberversorgungsflüge für den Ausbau. Letztlich möchte ich aber keine historische Entwicklung hier nachzeichnen. Das ist an ganz anderer Stelle hier schon viel prominenter passiert, beispielsweise von Friederike Kaiser oder Martin Achreiner in den verschiedenen Ausstellungskatalogen und Publikationen aus diesem Haus. Und ich möchte an dieser Stelle auch die Gefilden des DAVs verlassen, denn aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive, die sich mit dem Diskursraum Alpen beschäftigt, ist der DAV bzw. sind auch die anderen Alpenvereine nur ein Akteur neben anderen. Zugegeben natürlich ein sehr prominenter mit einem sehr gewichtigen ökonomischen und symbolischen Kapital ausgestattet. Aber anhand einiger Impressionen möchte ich den Blick auf unterschiedliche Nutzungskonflikte weiten, die sich im alpinen Raum nachzeichnen lassen und letztlich die Unbeantwortbarkeit der Eingangsfrage erläutern. Die nächste Folie bitte. Während wir hier zusammensitzen und die Bergsteigsaison sich langsam dem Ende neigt, beginnt im Alpenraum so langsam wieder die Skisaison. Man wird es kaum für möglich halten, aber es wird wahrscheinlich passieren. Die maßgeblich am Anfang von Corona stand, das Superspreading-Event in Ischgl, der Virusbrutstätte Europas, wie es so schön mal hieß, die negative Berichterstattung, gegen die sich die Gemeinde mit allen Mitteln versucht, zur Wehr zu setzen. Sie wird auch diesen Winter wieder stattfinden bzw. stattfinden müssen. Denn ohne Skisaison bzw. zahlende Touristen können viele der Wintersportdestinationen schlicht nicht überleben. Bei den Recherchen zu diesem Vortrag stieß ich dabei auf eine interessante Debatte. Das Skigebiet Axamalitzum in Tirol hatte um eine Befreiung von der Betriebspflicht gebeten. Sprich, das Skigebiet möchte gar nicht aufmachen, angesichts drohender roter Zahlen, kann aber vom Land Tirol dazu gezwungen werden. Das Verfahren ist noch in der Schwebe. Ich wusste nicht, dass es eine Betriebspflicht für Skigebiete gibt. Das war mir auch eine neue Sache. Eine sehr spannende Konstellation, wie ich finde. Ein Bild blieb mir letztes Jahr eben sehr in Erinnerung. Das war das Opening in Kitzbühel. am 10. Oktober, spätsommerliche 20 Grad, luden ein paar wahrscheinlich Bergsteiger rundherum zum Wandern auf den Hügeln ein. Genau, aber es wurde eben die aus Kunstschnee gefertigte oder zusammengepresste Piste für Skirennfahrer freigegeben. Da die nächste Folie haben, bitte. Auch diese Debatte ist letztlich keine neue, beziehungsweise lässt sich seit Anbeginn des Alpentourismus nachzeichnen, gewinnt allerdings meines Erachtens in den letzten Jahren etwas an Schärfe. An Schärfe, an Sichtbarkeit und Dringlichkeit. Der zunehmende Ausbau gerade von Wintersportdestinationen seit den 1970er Jahren mit seinen Anfängen in französischen Retortenstädten wie im Tour Valais oder Porte des Soleils, der sich seitdem allen Debatten um Nachhaltigkeit, Slow Tourism, Umweltschutz etc. zum Trotz wie ein roter Faden durch die Alpen zieht, hat auch trotz Friday for Futures noch keine wirklichen Verlangsamung gefunden. Debatten um den richtigen Ausbau, gerade im Wintersportbereich, finden sich eigentlich in allen Destinationen. Und immer geht es um den Ausverkauf der Dörfer, um Betten- und Parkplatzkapazitäten, Zweitwohnsitzquoten, das richtige Maß an Besucherzahlen, die einerseits als auf Tourismus ausgelegte wirtschaftliche Überleben sichern und andererseits aber eben auch im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung das Alpine schützen sollen. Die nächste Folie bitte. Letztlich geht es also um das Urdilemma nicht nur des alpinen Tourismus, das Hans Magnus Enzensberger schon 1979 mit seinem Bonmot konstatierte, wonach der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet. Und auch wenn der Begriff des Overtourismus mittlerweile nicht mehr nur für Städte wie Venedig und Barcelona benutzt wird, sondern es eher als stehender Ausdruck in die Alltagssprache geschafft hat, werden bzw. wurden in den letzten Jahren weitere alpine Großprojekte angedacht, wie etwa die Verbindung zwischen den Skigebieten am Pitztal und Ötztaler Gletscher, gegen die sich aber auch massiver Widerspruch und Protest erhob. Somit besteht eben durchaus auch ein bisschen Anlass zur Hoffnung, wie nicht zuletzt die Initiative Finger weg vom Alpenplan zeigt, die sich gegen die geplante Skischaukel am Riedberger Horn wendete und letztlich auch erfolgreich war. Und immer geht es eben auch um das richtige Verhalten, die richtige Art des Tourismus, natürlich auch die richtige Art der Aufbereitung und Inszenierung des Alpinen, der schmale Grat zwischen Authentizität, künstlichen Traditionalisierung und Folklorismus, der ganz schnell auch in Eskapismus, Konsumismus und Distinktionsgebaren umschlagen kann. Die nächste Folie bitte. Das Bildmaterial dazu findet sich beispielsweise bei den Arbeiten des Fotografen Lois Hechenbleicher, den Sie hoffentlich alle kennen, wenn nicht unbedingt anschauen, dessen Bildbände etwa über Ischgl aus dem letzten Jahr oder das Winter Wonderland uns die Exzesse einer enthemmten Freizeitgesellschaft im Spannungsfeld zwischen Faszination und Ekel näher bringen. Und die Berge bzw. Destinationen, die ihr wirtschaftliches Überleben auf diese Art von Tourismus ausgerichtet haben, sind auch darauf angewiesen, dass diese Art des Klientels vorbeikommt. Mit dem Zuge dessen recherchiert über den Ischgler Gemeinderat, von dem über die Hälfte der Mitglieder natürlich bei der Seilbahngesellschaft angestellt sind. Die sind natürlich auch als politische Entscheidungsträger in ganz eigenen wirtschaftlichen Verhaltensmustern gefangen, ein Stück weit. Genau. Das nächste Beispiel bitte, oder nächste Folie bitte. Die Liste an Beispielen aus dem Konfliktfeld der richtigen Tourismusdosierung wäre beliebig erweiterbar. Gerade auch das südliche Alpenvorland rund um München war diesen Sommer ein Hotspot derartiger Debatten. Hier noch ein paar aktuelle Zeitungsartikel aus den betroffenen Gemeinden, wo es gerade am Wochenende wirklich zu teilweise katastrophalen Situationen kam, dass Leute sich innerhalb ihres Dorfes mit dem Auto eigentlich nicht mehr bewegen konnten, Krankenwägen nicht durchkamen etc. pp. Genau. Die nächste Folie bitte. Vielleicht ein paar weitere Beispiele noch, denn auch auf den Pisten gibt es durchaus auch immer wieder Streit über das richtige Verhalten, das zuweilen bis zum Bayerischen Fassungsgerichtshof durchexerziert wird. Geklagt hatte in diesem Fall eine Liftbetreiberin aus Garmisch, die keine Tourengeher auf ihrer Piste dulden wollte und letztlich aber doch vor Gericht unterlag. Solche grundlegenden Fragen werden in Bayern vom Verfassungsgerichtshof dann auch entschieden. Eine nächste Folie bitte. Weiter zurück, beziehungsweise die Anfänge liegen weiter zurück, aber immer noch sehr aktuell, gibt es beispielsweise sowas wie die Mauerhaken-Debatte, die seit ihren Anfängen mit den Ausführungen von Paul Preuß 1911 zu den künstlichen Hilfsmitteln auf Hochtouren nichts an ihrer Dringlichkeit eingebüßt haben. Letztlich geht es immer noch um die Frage der technischen Unterstützung des Bergsteigens bzw. Kletterns. Preuß nannte Hilfsmittel in seinem Aufsatz unehrlich, unsportlich und beschwor bereits damals den Niedergang des Alpinismus. Was würde sich so jemand heute dann in Ischgl wohl denken? Wenn man sich in den zahlreichen Alpin- und Kletterforen im Netz umschaut, zeigt sich die Aktualität dieses ideologischen Grabenkampfes zwischen Freiklettern und technischen Klettern nach wie vor. Da wird auch schon mal von mutwillig beschädigten Verbohrungen berichtet. Die nächste Folie bitte. Eine weitere Debatte, die auch schon vorher kurz anklang, entspinnt sich zwischen Wanderern und Fahrradfahrern, beziehungsweise Bikern, muss man ja wahrscheinlich richtigerweise sagen. Fahrradfahren klingt viel zu profan. Seit dem Aufkommen der Mountainbikes in den 1980er Jahren widmen sich immer wieder Beispiele für Nutzungskonflikte, die meist recht eindeutig die Rücksichtslosigkeit der Biker als Ursache benennen. Als Antwort darauf kam es vermehrt zu extra ausgewiesenen Routen und zu einer immer stärkeren Professionalisierung einer anfangs durchaus subkulturellen Szene, die in den letzten Jahren allerdings auch zu einem Milliardengeschäft geworden ist. Verstärkt wurde die Debatte zudem auch durch die E-Mountainbikes, die jetzt auch gesellschaftlichen Gruppen die entspannte Erklimmung des Berges ermöglichen, die vormals ohne elektronische Unterstützung kläglich am ersten Anstieg gescheitert wären. Dass das auch auf Hütten wiederum zu Debatten führt, ob Ladestationen für E-Bikes bereitgestellt werden müssen, hatte ich schon kurz erwähnt. Die Hauptversammlung des Alpenvereins hat 2018 an die Sektion appelliert, das Aufladen von Akkus auf ihren Hütten zu untersagen. Nächste Folie bitte. In den letzten Jahren kehrt aber auch eine weitere Debatte in den europäischen Raum zurück, sozusagen die Natur schlägt zurück ein Stück weit, die eigentlich fast schon ausgestorben war. Aber durch Um- und Wiederansiedlungsprojekte finden sich nun nach über 100 Jahren Abwesenheit in allen Alpenländern zumindest eine Großraubtierart wieder, wie etwa Luchs, Wolf oder Bär. Die Tiere spielen einerseits eine wichtige ökologische Rolle in der Stabilisierung des pflanzenfressenden Wildtierbestandes, andererseits stellen sie das Zusammenleben im Alpenraum vor einige Herausforderungen. Nicht umsonst spricht man neuerdings vom Wildtiermanagement und der lösungsorientierten Wolfspolitik, wie es beispielsweise Kollegen aus der Sozialanthropologie in Zürich untersucht haben. Unten rechts ist es die Folie. Gerade auch aus dem Bereich der Human-Animal-Studies lassen sich hier viele interessante Fragen stellen, die nicht zuletzt auch grundsätzlich unsere Umgangs- und Einstellungsweise gegenüber Tieren thematisieren. Genau, das klang ja auch bei der letzten Diskussion gerade so ein bisschen an, wie viel Natur oder die Natur braucht uns eigentlich nicht wirklich und so weiter. Die nächste Folie bitte. Während sich aber bei diesen Großraubtieren gesamtgesellschaftlich eher eine breite romantisierende Akzeptanz gegenüber den Tieren feststellen lässt, es sei denn, ihnen wurden gerade eine Schafsherde gerissen oder der Hühnerstall geräubert, gibt es seit einigen Jahren vermehrt auch Kleinraubtiere, deren Auftreten immer wieder zu heftigen Debatten über den richtigen Umgang mit ihnen führt. Hier ist die gesellschaftliche Akzeptanz sicherlich nicht so in dem Maße vorhanden und die Problematik erscheint weitaus dringlicher, wenn man Stimmen von Hüttenwirten anhört. Denn die Bekämpfung bzw. die Vertreibung eines einzelnen Großraubtiers gestaltet sich sicherlich einfacher als bei tausenden Wanzen. Nächste Folie bitte noch. Letztlich ließen sich noch viele weitere Beispiele anführen und im Idealfall fallen Ihnen aus Ihrem eigenen Arbeitsbereich auch gleich noch einige ein, dann habe ich schon viel gewonnen. Die eingangs gestellte Frage möchte ich aber wieder aufgreifen und ein bisschen umformulieren, denn auf Grundlage des Gehörten oder wäre meine Idee, das so zu formulieren, wie soll man im alpinen Raum leben? Die Aufschlüsselung dieser Frage ergibt sich dann mit dem Wie, eben nach der Imagination des guten Lebens, was ist eigentlich das gute Leben, was ist der gute Sport? Das kann eben einerseits das Massenbesäufnis in Ischgl sein, das kann ja auch das Gute sein für jemanden, aber eben auch der Barfußpfad im Unterengadin als totales Naturerlebnis. Das Soll zielt dabei auf den Grad der Normativität, der gesellschaftlichen bzw. auch milieuspezifisch erwünschten Verhaltensmuster beispielsweise und daran anknüpfend die damit verbundenen konkreten wie abstrakten Subjektivierungsprozesse, wenn es etwa um Lebensentwürfe von Jugendlichen im alpinen Raum geht, die vor der Frage stehen, ob sie das elterliche Unternehmen weiterführen oder doch eher abwandern sollten. Der alpine Raum als gelb markiertes Ding da bezieht sich einerseits auf den ganz konkreten Ort als Lebens-, Arbeits- und Freizeitraum, andererseits aber auch auf alle Imaginationen, Verklärungen, Umformungen, die ihr so erfährt, nicht zuletzt auch im digitalen Raum natürlich. Und schließlich geht es um die ganz konkrete lebensweltlichen Entwürfe in ihrer alltäglichen Aushandlung, das ist mit diesem Leben gemeint, die natürlich auch außerhalb der Alpen stattfinden, aber meines Erachtens hier in einem besonders konfliktreichen Zusammenspiel zutage treten. Zerfinden sich eben diese Konflikte auch in anderen Räumen, doch die historisch gewachsene symbolische Aufgeladenheit des Alpinen verdichtet diese Konflikte zusehends. Der alpine Raum wird zum, Zitat, Experimentierfeld und Echoraum alternativen Lebensentwürfe, eskapistischer Sehnsüchte und angesagter Lebensstile, wie es der Kulturwissenschaftler Thomas Barfuß formulierte. Kurzum, es geht um ethische Setzungen und Kodierungen im alpinen Raum, hier verstanden als Wert- und Normensysteme des richtigen Handelns. im Sinne einer in den letzten Jahren, vor allem ja, gerade im US-amerikanischen Raum, formulierten moralischen Anthropologie oder Moral Anthropology oder Anthropology of Ethics und so weiter, geht es mir nicht darum, einen eigenen Entwurf für eine Ethik des Alpinen zu entwickeln oder ethische Begründungsmuster auf ihre logische Konsistenz hin zu prüfen und auch nicht zu entscheiden, ob diese oder jene vorgebrachte Äußerung und Verhaltensweise nun gut oder schlecht sei. Auch wenn mir persönlich dieser Punkt im wissenschaftlichen Diskurs dann doch manchmal etwas schwerfällt, wie man vielleicht auch gemerkt haben könnte an einer anderen Stelle. Man kommt ja auch nicht raus aus seiner Haut. Eine kultur- und sozialwissenschaftliche Ethikforschung hat zunächst vielmehr zum Gegenstand, dass dasjenige Handeln zu untersuchen, das die AkteurInnen als gut, richtig oder moralisch kennzeichnen und verfolgt dann das Ziel, diese Verständnisse des jeweiligen Tuns in ihrem sozialen Zusammenhang zu begreifen. Anhand dieser einigen Beispiele wurde hoffentlich deutlich, dass diese Verständnisse diametral gegenüberstehen können. Niemand von uns, oftmals sind beide Seiten, die sich als die Richtigen, als die Guten, als die moralisch Legitimen begreifen. Und beide Seiten eben das Gefühl haben können, auf der richtigen Seite zu stehen. Daran anschließend stellt sich auch immer die Frage nach der Deutungshoheit über den alpinen Raum. Die verschiedenen ökonomischen, sozialen und symbolischen Kapitalformen, die die jeweiligen AkteurInnen besitzen, und ihre Version des richtigen Umgangs mit dem Berg durchsetzen können. Die letzte Folie bitte noch. Somit kann ich Ihnen auf die eingangs gestellte Frage nicht wirklich eine Antwort liefern. Vielmehr ist es die Pluralität der Narrative, die in den alpinen Raum herangetragen werden, die meines Erachtens seinen Reiz ausmachen und dann eben auch für Kinderzimmer aufbereitet werden. Und gerade eben auch nicht zuletzt in einem musealen Kontext, denn gerade hier gibt es die Möglichkeit, die Heterogenität und auch die Widersprüchlichkeit unserer heutigen Welt abzubilden, die eben nicht mehr nur schwarz und weiß irgendwie kennt, sondern eben ganz verschiedene Zugangsmuster und so weiter, Diversitäten abbilden kann. Und gerade hier, glaube ich, können Museen einen sehr großen Beitrag zum besseren Verständnis der Gegebenheiten leisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Frage, es gibt ja dieses, auch, ich glaube, Sie haben es auch genannt, diesen Ausverkauf der Alpen, der Berge. Inwiefern haben nicht sehr viele dieser Konfliktlinien etwas mit Ökonomie zu tun, nämlich damit, dass irgendwer profitiert, verdient daran und das nicht schlecht an jeweils dem einen Boom oder dem anderen. Und inwiefern hat nicht auch dieser Drang in die Berge, dieses Gipfelglück, diese Sehnsucht auch etwas mit sehr viel mit ökonomischer Steuerung zu tun?
Sehr, sehr viel, würde ich sagen. Und deswegen war vorhin dieses Beispiel, ich war wirklich überrascht, es gab diese eine Doku über Ischgl, die wollten eigentlich eine Doku über den Wintertourismus machen und die dann eigentlich ausartete, eine Doku über Corona in Ischgl. Und im Zuge dessen kam eben raus, dass, ich glaube, mehr als die Hälfte des Gemeinderats sitzt in, oder ist in diesem Seilbahnunternehmen beschäftigt. Natürlich haben die ein ganz großes ökonomisches Interesse, dass der Wintersport da weitergeht und dass man das auch 2-3 Wochen lang verheimlicht hat, beispielsweise, als man schon wusste, dass sie sich nicht auf dem Rückflug nach Island angesteckt haben, sondern dort vor Ort angesteckt haben. Deswegen, also ich glaube, ökonomische ist wahrscheinlich sogar das, die meist antreibendste, weit vor Natursehnsucht und so weiter, die meist antreibendste Kraft, die man letztlich so nachzeichnen könnte. Und auch quer durch, und ich glaube deswegen, was auch vorher so als Argumente kam, ich glaube, es wird wahnsinnig schwer, daran was zu ändern, weil diese ökonomischen Kräfte einfach so massiv vorhanden sind, letztlich aber auch den alpinen Raum so massiv geprägt haben, dass man das nicht von heute auf morgen irgendwie abschaffen könnte, weil sonst also ganze Dörfer völlig brach liegen würden und gar nicht mehr bewirtschaftbar wären. Insofern, ja, absolut, ist eine ganz durch und durch ökonomisierte Szene letztlich, die da sich ja bewegt. Ja.
Hallo, ich würde gleich dran anschließen auch noch. Vielleicht gibt es ja eine ganz, ganz einfache Antwort auf die Frage, wem der Berg gehört. Man kann sie lesen im aktuellen Alpenvereinsjahrbuch. Sie kommt von der Liliana D'Agostin, die leitete den Geschäftsbereich Alpine Raumordnung beim ÖAV. Und sie spricht im Zusammenhang mit den Zusammenlegung Gletscherskigebieten von einer Privatisierung der Natur. Hm. Und in dem Sinne würde der Berg dem gehören, der ihn sich krallt.
Ja. Letztlich sind es halt irgendwie auch neoliberale, kapitalistische Zeiten. Klar, wer den Berg sich krallt und ihn bewirtschaftet, in welcher Form auch immer, der macht den großen Reibach damit. Und, das, ja. Natürlich gibt es auch, glaube ich, diverse Ansätze, die man gar nicht vernachlässigen sollte, was weiß ich, nachhaltiger Tourismus und irgendwie das Ganze alles kleinteiliger zu gestalten, aber letztlich spielen halt einfach dann doch ökonomische Interessen oftmals einfach die die entscheidende Rolle. Ja.
Da würde ich. Ich habe das Mikro schon. Da die ökonomischen Interessen so stark sind, da stimme ich Ihnen zu, geht es, glaube ich, auch nicht darum, rückzubauen. Also die Dörfer, die da eben schon von leben, die kann man jetzt nicht plötzlich entwöhnen, sondern eigentlich das Bestreben darum, nicht noch weitere ökonomischen Abhängigkeiten zu schaffen. Ja. Und Sie haben ja das Feld E-Bike erwähnt, das diskutieren wir im DRV gerade intensiv. Und da geht es natürlich genau darum, nicht noch einen weiteren Milliardenmarkt in die Berge zu schicken, der dann natürlich auch wieder, wenn er mal drin ist, nicht mehr zurück will und sagt, wir haben die Arbeitsplätze und wir sind davon abhängig und es sind Milliarden Menschen, also Milliarden Euros, die damit verdient werden, wo wir wieder nicht mehr zurückbauen können. Also wo wir am Anfang einer Entwicklung stehen und wo wir am Anfang eine Entscheidung treffen müssen, wie wir uns positionieren.
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, weil du musst darauf denken, wie weit man das irgendwie, also wie, was ist mit Wintersport angesichts von mangelnden Schneeverhältnissen in den Alpen, und das ist ja absehbar dann doch eher, dass es noch weniger werden wird die nächsten Jahre, Jahrzehnte, muss an bayerischen oder Münchner Schulen sowas wie eine Skifreizeit angeboten werden. Also muss Münchner Schulen das Gefühl gegeben werden, du musst Skifahren, weil das zu deinem Seelenheil sozusagen dazugehört. Als begeisterter Skifahrer kann ich sagen, ja, es gehört zum Seelenheil dazu, dass man Skifährt. Andererseits ist es ökologisch einfach nicht mehr vertretbar, wenn man sich eben Bilder von Schneekanonen, von künstlich angelegten Seen anschaut, die in den Alpen sind, von Geschwanz zu Schweige, von Verdichtung des Bodens, der danach nicht mehr bewirtschaftet werden kann und so weiter und so fort. Letztlich, glaube ich, brauchst du halt einfach ein großes gesamtgesellschaftliches Umdenken, was man eigentlich wo eigentlich ändern könnte. Und in Schulen anzufangen, ist wahrscheinlich immer das Sinnvollste, damit halt irgendwie in 2-3 Generationen vielleicht wenigstens ein anderes Bewusstsein vielleicht entstanden ist.
Ja, ich habe noch einen Punkt vermisst. Ich bin ja sehr viel alleine, sehr viel mit Gruppen und auch mit kommerziellen Gruppen unterwegs. Dieser Gegensatz, die Alleingänger, die unterwegs sind, die Vermassung und die kommerziellen Gruppen, die die Hütten belegen und die Wege überbelegen. Und wenn man überlegt, die Fotos, die man über zum Beispiel wie der Zugspitze, Höllentalanstieg gesehen hat, wo die Leute hintereinander fast im Everest-Stil sind, das ist auch Geschichte. Wem gehört der Berg? Ne? Dem Alleingänger, der Probleme hat, auf der Hütte überhaupt unterzukommen, oder der eben an den Gruppen, die vorbeikommt, oder die kommerziellen Gruppen, die eben schon Monate voraus die Hütten belegen. Sicher nicht zu 100%, aber schon wesentlich.
Ja. Auch das ist natürlich ja eine große Frage. Und letztlich auch eine Debatte, die, glaube ich, auch im globalen Kontext immer noch größer wird. Luzern hat die letzten Jahre massiv darüber geklagt, dass sie bis zu an die 20.000 chinesische TagestouristInnen halt bekommen haben. Wenn man sich aber anschaut, wie sich China wahrscheinlich entwickeln wird die nächsten Jahre, Jahrzehnte, was irgendwie die Etablierung einer Mittelschicht anbelangt, die Geld haben, die reisewillig sind, die auch das Alpine kennenlernen wollen, das wird nochmal ganz neue Dimensionen und Herausforderungen geben. Da geht es nicht um eine Gruppe von 20 Leuten, die sonst woher kommen, sondern da geht es um Zehntausende, die sich solche Orte aufsuchen werden. Und darauf Antworten zu finden wird. Man will es ja auch niemandem verwehren. Also ich bin jetzt der Letzte, der jetzt sagen möchte, da kommt eher die Frage der Deutungshoheit. Wer organisiert diese Zugänglichkeit dieser Räume? Wie kann man sowas eigentlich nachhaltig in irgendeiner Form gestalten, ohne jemanden auch auszugrenzen aufgrund irgendwelcher Kriterien? Das wird eine spannende Herausforderung, glaube ich. Ja.
Gut, Monika?
Ja, danke für die große Mischkulanz von Beispielen, die Sie gebracht haben. Wenn man es jetzt von Museumssicht betrachtet, glaube ich, braucht das Museum nicht erklären und braucht auch nicht diese vielen Beispiele bringen. Interessanter wäre es jetzt in einer Ausstellung, das Phänomen dieser Wachstumsspirale darzustellen und vielleicht auch wirklich in einem Modul, nicht eine Karte der Wege und Steige und der alpinen Infrastruktur zu zeigen, sondern eine Karte, wo man diese ganzen Geldflüsse darstellt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein schönes kartografisches Projekt wäre.
Ja. Ich kenne es aus einer kleinen Gemeinde im Unterengadin, wo ich meinen Eltern jahrelang zum Skifahren war. Dort bestehen mittlerweile 80% der Wohnungen in diesem Dorf sind Zweitwohnsitze. Also das Dorf steht auch zu zwei Drittel oder mehr als zwei Drittel. Zwei Drittel des Jahres steht es quasi zu mehr als der Hälfte leer, weil eben ja, nur 20% der Wohnungen letztlich oder der Häuser, die Immobilien noch von Locals bewohnt sind und der Rest halt ja Zweitwohnsitze in irgendeiner Form sind. Sowas zu illustrieren, glaube ich, ja. Würde noch, wenn man das auch schön also museal übersetzt rüberbringen könnte, glaube ich, würde viel passieren in so einem Umdenken, um zu sehen, was für ein Ausverkauf da letztlich eigentlich stattfindet und wie der auch stattfindet, ja. Sicher spannend.
Gut, ganz herzlichen Dank.
Danke, ich danke auch.
Hat uns